NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. US-Präsident Trump entscheidet über Handelszölle. Außerdem Facebook in der Datenaffäre weiter unter Druck. Dazu auch unser Kommentar. Und im Fall der von einem Flüchtling in Freiburg ermordeten Studentin ist das Urteil gefallen. Mehr dazu im Verlauf der Sendung. Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Import auf Stahl und Aluminiumimporte und damit ein drohender Handelskrieg. Seit Tagen hält das Thema die halbe Welt in Atem. Eigentlich wollte US-Präsident Trump erst morgen entscheiden, aber nun hat er seinen Beschluss bereits bekannt gegeben. Die Europäer werden vorerst verschont. Der Bannstrahl aus dem Weißen Haus trifft China. Europäische Spitzenpolitiker hatten sich ja die Klinke in die Hand gegeben in den vergangenen Tagen in Washington beim Versuch, doch noch einen Handelskrieg über dem Atlantik zu verhindern. Und wie der Zufall so spielt, begann ausgerechnet heute Nachmittag ein EU-Gipfel. Ralf Siener in Brüssel. Die Europäer werden also nach Trumps Entscheidung vorläufig ausgenommen von den Strafzöllen. Allgemeine Erleichterung in Brüssel? Ralf Siener, können Sie uns hören in Brüssel?
Ich kann Sie gut hören und kann hier erzählen, dass große Aufregung war am Anfang des Gipfels, jetzt Erleichterung über dieses Trump-Signal. Donald Trump hat gesprochen, er hat ganz klar gesagt, meine Strafzölle richten sich gegen China, also 25% auf Stahl, 10% auf Aluminium ab morgen auf chinesische Exporte. Die Europäer sind erstmal raus. Trump hat gesagt, die wollen mit uns reden, wir werden mit ihnen reden, also vorerst keine Zölle, die sich gegen die EU richten.
Haben denn die Europäer bei den Verhandlungen in den letzten Tagen dafür irgendwelche Gegenleistungen erbracht, dafür, dass sie jetzt verschont werden?
Also Cecilia Malmström hat behauptet, nein. Angela Merkel hat sich hier vor wenigen Minuten nochmal ausdrücklich bei der EU-Handelskommissarin bedankt.
Ich möchte der Kommission, insbesondere der Kommissarin Malmström, ganz herzlich danken, dass sie intensive Gespräche mit den Vereinigten Staaten geführt hat.
Und bisher ist man Trump nicht durch irgendwelche Deals entgegengekommen, aber das ist hier in Brüssel einem auch klar, man darf jetzt nicht vorschnell erleichtert sein, keine vorschnellen Kniefälle, denn Trump hat in seiner Rede heute in Washington die Europäer weiter gar nicht erwähnt, nur gesagt, die wollen weiter mit uns reden und das werden wir tun. Man rechnet damit, dass da noch Forderungen auf die EU zukommen nach dem Motto, wir haben euch jetzt verschont von Strafzöllen, wir erwarten jetzt auch etwas. Wohin diese Erwartungen zielen? Ob die zielen auf das Einknicken bei Gentechnik-Standards, bei US-Importen Richtung EU oder auf andere Dinge. Das weiß man nicht, ob Trump vielleicht sagt, wir schreiben jetzt sozusagen die Mengen des Stahls fest. Ihr dürft nicht mehr in die USA importieren, als ihr das vorher gemacht habt. Man rechnet von EU-Seite damit, dass man sozusagen nicht ohne Kosten von diesen Strafzöllen verschont bleibt, dass Trump mit Nachforderungen kommen wird. Und deswegen ist die Erleichterung zwar da, aber sie ist auch nicht hypergroß.
Da ist also noch vieles offen. Dann kommen wir doch mal zu den anderen Themen dieses EU-Gipfels. Es steht ja außergewöhnlich viel Aktuelles auf der Tagesordnung, unter anderem auch der Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien.
Richtig. Und die Kanzlerin hat nochmal ausdrücklich nach ihrer Ankunft hier in Brüssel betont.
Wir werden uns natürlich auch mit den schrecklichen Ereignissen in Salisbury beschäftigen.
Da erwartet Theresa May ganz klar ein besonders klares Wort von den EU-Staats- und Regierungschefs. Sie sagt, das, was die Außenminister der Europäischen Union bisher an Solidaritätskundgebung geliefert haben, das reicht mir nicht. Ich will eine klare Schuldzuweisung an die Adresse Moskaus. Moskau legt seit längerem ein Verhalten an den Tag, das auf Aggression gegen die europäischen Nachbarn zielt, von der Ukraine angefangen bis zum Mittleren Osten hin. Und da passt das genau rein. Die EU-Staats- und Regierungschefs hier sind grundsätzlich willens, sagen aber, wir hätten gerne weitere Erkenntnisse des britischen Geheimdienstes, die in der Tat ganz klar Richtung Moskau zeigen. Xavier Bettel, der luxemburgische Premier, hat gesagt, ich bin sozusagen Rechtsanwalt. Ich war vorher als Anwalt tätig. Ich will erstmal genau die Indizien hören, bevor ich dann zu einem Urteil komme.
Lassen Sie uns noch ganz kurz beim Thema Russland bleiben. Herr Siener, EU-Kommissionspräsident Juncker hat ja dem russischen Präsidenten Putin zu seiner umstrittenen Wiederwahl ausdrücklich gratuliert und eine Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen angeregt. Spricht Juncker da für ganz Europa?
Nein, also das war allgemeines Kopfschütteln hier in Brüssel. Grybauskaite, die Präsidentin von Litauen, hat gesagt, also das ist Juncker, aber damit habe ich nichts zu tun. Ich werde Putin niemals gratulieren, schon gar nicht nach diesem Nervengiftangriff in Salisbury. Und Grybauskaite hat zum Beispiel auch gesagt, ich werde mich an die Seite der Briten stellen und ich überlege auch, ob ich nicht aus Litauen Diplomaten, russische Diplomaten ausweise. Also Juncker steht mit seiner Gratulationsadresse ziemlich allein da, zumal er in diesem Brief an Putin überhaupt nicht den Nervengiftangriff erwähnt hat und stattdessen diese paneuropäische Partnerschaft, von der keiner weiß, was das eigentlich bedeuten soll, erwähnt hat. Insofern betrachtet man das hier als einen Ausrutscher des EU-Kommissionspräsidenten, von dem man sich ziemlich distanziert.
Ralf Siener live vom EU-Gipfel in Brüssel. Vielen Dank. Tagelang hat er geschwiegen, nun hat er sich entschuldigt. Facebook-Chef Mark Zuckerberg geht in Sack und Asche. Falls Facebook Nutzerdaten nicht schützen könne, sei es das Unternehmen nicht mehr wert, seinen Kunden zu dienen. Ein Mea culpa also von ganz oben. Aber die Frage ist, ob das noch reicht, um die Kritiker in aller Welt zu beschwichtigen. Schließlich geht es um Datenschutz und um den Verdacht auf Wahlmanipulation. Mehrere Regierungen verlangen Aufklärung, auch die neue Bundesregierung in Berlin. Von dort Antje Kiesler.
Justizministerin Katharina Barley sprach am Vormittag in einem Pressestatement von einem handfesten Skandal und hat Vertreter von Facebook für kommende Woche in ihr Ministerium geladen. Sie verlangt von ihnen eine umfassende Aufklärung, auch darüber, ob deutsche Userprofile von dem Datenmissbrauch betroffen sind. Gleichzeitig hat die SPD-Politikerin auf die neuen europäischen Datenschutzregeln verwiesen. Die treten Ende Mai in Kraft und erlauben es EU-Staaten dann, Sanktionen zu verhängen.
Wir wissen, dass Unternehmen sich besonders dann an die Regeln halten, wenn die Sanktionen besonders empfindlich sind. Und die Datenschutzgrundverordnung sieht nun vor, Bußgelder in Höhe von bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Das sind bei Facebook beträchtliche Summen.
Auch die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär von der CSU, forderte im Nachrichtenmagazin Focus eine schnelle Aufklärung und glaubt ebenfalls, dass die EU-Staaten durch die europäische Datenschutzverordnung in Zukunft am so wörtlich längeren Hebel säßen. Auf die europäische Datenschutzverordnung zu warten, reiche nicht aus, meinte dagegen der Grünen-Politiker und Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht im NDR.
Wir brauchen eine Debatte darüber, wie gerade bei solchen großen Konzernen, die eine erhebliche Datenmacht haben, eine Kontrolle gelingen kann durch die Datenschutzbehörden, aber auch durch Wettbewerbs- und Kartellbehörden. Denn Facebook ist ja nicht das erste Mal in den Schlagzeilen. Die haben auch schon einfach mal die Daten von WhatsApp und Facebook zusammengeworfen, ohne irgendjemanden zu fragen.
Auch Anke Domscheit-Berg von den Linken forderte, dass die Regierungsparteien noch zusätzliche Konsequenzen ziehen.
Endlich einfache AGB vorzuschreiben. Wir kennen das ja in einem anderen Bereich, wo Verbraucherschutz sehr wichtig ist, von den Beipackzetteln bei Medikamenten. Da wird also standardisiert vorgegeben, wie man Dinge zu beschreiben hat. Das muss kurz, einfach und übersichtlich sein.
Katharina Barley sprach sich ähnlich wie Domscheit-Berg dafür aus, Nutzungsbedingungen userfreundlicher zu gestalten. Gleichzeitig müsste Nutzerinnen und Nutzern aber klar sein, dass soziale Netzwerke nur deshalb kein Geld kosten, weil sie mit ihren privaten Daten bezahlen. Das dürfe aber nicht, Zitat, uferlos und schrankenlos passieren.
Facebook also am Pranger. Das Unternehmen befindet sich in seiner wohl schwersten Krise. Kommt es da wieder raus oder droht ihm gar der Untergang? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Jörg Bohnsmann.
Für Facebook waren die letzten Jahre seit der Gründung 2004 eine einzige Rekordfahrt. Immer neue Mitglieder, immer neue Werbepartner, die heiß waren auf das, was die Mitgliederdaten an gezielter Werbung zuließen. Umsatz und Gewinn wuchsen im Rekordtempo. Und das Ende schien bis vor kurzem noch lange nicht erreicht. Dass der Konzern in so kurzer Zeit so unglaublich viel Geld verdienen konnte, das liegt auch daran, dass man es sich denkbar einfach gemacht hat. Man hat sich um die Technik des Netzwerkes gekümmert, sich ein schickes Aussehen gegeben, um neue Mitglieder geworben und Konkurrenten mit unverschämt hohen Milliardensummen vom Markt geholt. Ein weltumspannender Konzern, aufgebaut in etwas mehr als 10 Jahren. Nur eins haben die Facebook-Manager dabei konsequent verdrängt: dass mit dieser Größe und dem mittlerweile fast Monopolstatus auch viel Verantwortung einhergeht. Wäre Facebook ein realer Treffpunkt, ein großes Einkaufs- und Veranstaltungszentrum irgendwo in der Stadt, wie würde es dort wohl aussehen? Es gäbe viele schöne Ecken, an denen man sich treffen könnte, aber auch viele Bereiche, in denen anerkannte Regeln der Zivilisation außer Kraft gesetzt wären. Da würden Menschen beleidigt und verprügelt. Nazis würden offen durch die Gegend marschieren. Islamische Extremisten würden Hassparolen skandieren. Und fast überall würde man angesprochen, ob man nicht irgendwas kaufen oder irgendjemanden unterstützen will. Der Betreiber wüsste von all dem, würde sich aber konsequent raushalten. Es sei denn, jemand zeigt seine nackten Brüste. Dann fliegt man achtkantig raus und darf die nächste Zeit nicht wiederkommen. Die Verantwortlichen von Facebook haben bis jetzt immer so getan, als hätten sie mit den Inhalten auf ihrer Plattform nicht das Geringste zu tun. Es war billig und bequem, sich um all das nicht zu kümmern. Hin und wieder störten Politiker und Behörden das fröhliche Geldverdienen, aber eine echte Bedrohung waren sie nicht. Das ist jetzt anders. Denn Facebook hat bei vielen seiner Nutzer das Vertrauen verspielt. Noch wissen viele nicht, ob sie mit ihren Freunden woanders hingehen sollen, welches Netzwerk das überhaupt sein könnte und ob es da wirklich besser zugeht. Und deshalb hat Facebook auch noch die Chance, aus seinen Fehlern zu lernen. Das Netzwerk muss erwachsen werden. Es muss Verantwortung übernehmen für das, was dort passiert. Und es muss die Daten von uns Mitgliedern besser gegen Missbrauch schützen. Das kostet Geld, das macht Arbeit, das ist unbequem für den Konzern. Passiert nichts, könnten viele Mitglieder bei nächstbester Gelegenheit das soziale Netzwerk verlassen. Eine Lawine, die sich irgendwann nicht mehr aufhalten lässt. Mark Zuckerberg hat nur zwei Möglichkeiten. Verantwortung übernehmen oder seinem Konzern beim langsamen Sterben zuschauen.
Das war der Kommentar am Echo des Tages von Jörg Brunsmann. Die Groteske im Regionalparlament von Katalonien geht in eine neue Runde. Eigentlich wollten die Separatisten mit ihrer Mehrheit heute noch schnell einen Regionalpräsidenten wählen. Dem Mann droht nämlich morgen die Inhaftierung durch die spanische Justiz wegen Rebellion und Aufruhr. Doch nun kommt die Last-Minute-Wahl offenbar nicht zustande. Einzelheiten von Oliver Neuroth.
Die beiden großen Unabhängigkeitsparteien wollten den ehemaligen katalanischen Regierungssprecher Jordi Turull am Nachmittag zum neuen Regionalpräsidenten wählen. Doch dafür wäre die Unterstützung der kleinen radikalen Separatistenpartei CUP nötig. Diese hat nun entschieden, sich bei der Abstimmung im Parlament zu enthalten. Einige Abgeordnete halten Turull nicht für den geeigneten Kandidaten, unter anderem, weil er in Korruptionsfälle verstrickt sein soll. Damit ist ein weiterer Versuch der Regierungsbildung in Katalonien gescheitert, der dritte nach der Wahl Ende Dezember. Auch die spanische Zentralregierung will Turull als katalanischen Regionalpräsidenten verhindern. Ihr Argument: gegen den Politiker laufen Ermittlungen der Justiz. Morgen will ein Richter entscheiden, ob Turull in Untersuchungshaft genommen wird, wegen seiner Verwicklungen in den katalanischen Unabhängigkeitsprozess. Sollte Turull nicht in U-Haft kommen, kann am Samstag ein neuer Anlauf starten, ihn zum Regionalpräsidenten zu wählen. Dann ist nur die einfache Mehrheit der Stimmen nötig und die könnten sich die beiden großen Separatistenparteien organisieren. Scheitert auch dieser Versuch, steuert Katalonien auf eine weitere Neuwahl zu.
Ins Inland. Was wird aus der schwarzen Null, dem Markenzeichen von Wolfgang Schäuble, jahrelang Finanzminister, mittlerweile Bundestagspräsident? Heute hatte sein Nachfolger den ersten großen Auftritt als Finanzminister im Bundestag. Olaf Scholz, bislang Bürgermeister in Hamburg, jetzt oberster Kassenwart der Republik. Die Steuereinnahmen liegen auf Rekordniveau. Geld ist also genug da. Ob Scholz es auch rausrückt, weiß Anita Fünfinger.
Der neue Finanzminister hat kein Redemanuskript dabei. Das, was Olaf Scholz sagen will, kann er auswendig. Es ist die Ausgabenliste der Großen Koalition.
Zum Beispiel, indem wir etwas für Familien tun mit der Erhöhung des Kindergeldes oder des Kinderzuschlages. Zum Beispiel, indem wir dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die in den boomenden Städten nach Wohnung suchen, das besser können und den sozialen Wohnungsbau über das Jahr 2019 hinaus fortsetzen. Eine wichtige Zukunftsentscheidung.
Oder das Baukindergeld oder die Verbesserungen bei der Rente. All das viele Geld, das Schwarz-Rot in die Hand nehmen will, diene dem Zusammenhalt der Gesellschaft. Davon ist der SPD-Finanzminister überzeugt. Geld ausgeben kann er viel, weil die Steuereinnahmen nach wie vor hoch sind. Nicht nur deswegen bleibe es auch dabei. Neue Schulden gibt es nicht. Die schwarze Null bleibt, verspricht Scholz. Da klatscht dann auch die FDP. Es ist allerdings das einzige Mal. Christian Dürr von den Liberalen fehlt nämlich genau wegen der Milliardeneinnahmen des Staates die Belohnung für die arbeitenden Bürger.
Obwohl das so ist, findet eine Entlastung der Mitte der Gesellschaft am Rande in ihren Konzepten statt. Und diese Entlastung, nämlich im Jahr 2021 beim Solidaritätszuschlag, dann frühestens 8 Monate vor der kommenden Bundestagswahl. Nein, Herr Scholz, das ist für die Entlastung der Mitte viel zu wenig. An dieser Stelle müssen wir noch Hausaufgaben machen.
Auf europäischer Ebene mahnt Scholz eine schnelle Neuordnung der Finanzen an. Die Weichen müssten jetzt gestellt werden, zusammen mit Frankreich, aber auch immer so, dass nicht nur die nord-, sondern auch die südeuropäischen Länder damit leben können.
Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir den ESM weiterentwickeln wollen in Richtung eines europäischen Währungsfonds, dass wir ihn entwickeln wollen im Rahmen des Unionsrechts und dass wir, das will ich auch an diesem Hause sagen, natürlich die parlamentarische Kontrolle dabei auch in weiter zukünftig gewährleisten wollen.
Das war das Stichwort für die AfD. Peter Böhringer spricht von einer Vergemeinschaftung der Schulden in der Eurozone und das sei noch nicht das Ende.
Sie selbst, Herr Scholz, Minister Scholz, haben nach Presseberichten der sogenannten EU-Bankenunion und eben ja auch nochmal und damit der Vergemeinschaftung der Spareinlagen bereits zugestimmt. Wir fordern Sie auf, wie heute schon, diesen wahnwitzigen Transfersozialismus mit deutschen Sparbillionen zu unterlassen.
Was ist eigentlich mit den Sparern, fragt aber auch Gerhard Schick von den Grünen. Er sorgt sich um die Altersvorsorge vieler Menschen. Das habe die Große Koalition nämlich nicht im Blick.
Die Finanzkrise, die vor 10 Jahren ausgebrochen ist, kommt inzwischen an bei der Altersvorsorge in Deutschland, wenn die Lebensversicherungen reihenweise die Überschussbeteiligungen kürzen und schon 27 Pensionskassen in Deutschland den Rentenfaktor anpassen mussten. Das heißt weniger Rente für die Menschen in Deutschland. Sie haben kein Wort dazu gesagt.
Wie die Grünen beklagt auch Gesine Lötsch von der Linken in der Debatte, was eigentlich eine der ersten Amtshandlungen von Olaf Scholz war. Die Ministerien bekommen über 200 neue, hochdotierte Stellen.
Diese Selbstbedienungsmentalität mit hochdotierten Stellen, mehr Häuptlinge, weniger Indianer. Ich glaube, das ist eine Verhöhnung für alle Menschen, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Geld über den Monat kommen sollen.
Im Gegensatz zu den bereits genehmigten Stellen sind sämtliche Ausgabenprojekte der Regierung, vom Kindergeld bis zur Soli-Abschaffung, übrigens nur auf dem Papier des Koalitionsvertrags zu finden. Es gibt nämlich noch nicht einmal einen Haushalt 2018. Den will das Parlament erst im Juli beschließen.
Die deutsche Umwelthilfe ist der Schrecken der Autoindustrie. Unerbittlich verklagt sie Städte, in denen Abgase die Luft stärker verpesten als erlaubt. Und jetzt hat sie auch noch selbst gemessen, auf Wunsch von Anwohnern, in Straßen, die bisher unbeachtet geblieben waren. Mit welchen Ergebnissen, sagt Ihnen Katrin Brandt.
Deutschland hat ein flächendeckendes Problem mit Stickstoffdioxid, meint die deutsche Umwelthilfe. Der Verein hat im Februar an rund 560 Straßen in Deutschland die NO2-Konzentration gemessen, ausschließlich an Punkten, die nicht vom Messnetz des Umweltbundesamtes erfasst werden. Ergebnis: In fast 90% der Fälle fanden sich NO2-Werte von über 20 Mikrogramm, ein Wert, den die Umwelthilfe als gesundheitlich bedenklich einschätzt.
Wir wollten in die Fläche gehen. Wir wollten zum Beispiel aufzeigen in Hamburg, dass es nicht ausreicht, 1 oder 2 Straßen für Dieselfahrzeuge zu sperren. Immerhin fängt man dort an, sondern man hat vergleichbare Belastungen überall in der Stadt, wo stark befahrene Straßen sind. Das heißt, wir müssen zonal denken.
So Jürgen Resch, der Geschäftsführer der Umwelthilfe heute in Berlin. Die Messstellen waren von Bürgern vorgeschlagen worden. Das Messverfahren unterschied sich vom behördlichen Verfahren. Dennoch hält die Umwelthilfe ihre Ergebnisse für valide und vergleichbar. In Hamburg maß sie zum Beispiel an weiteren 9 Straßen Werte von über 40 Mikrogramm. 4 hatte das Umweltbundesamt bereits ermittelt. In NRW fanden sich rund 130 weitere belastete Straßenzüge, 12 davon mit Werten von über 40 Mikrogramm. Erhöhte Stickoxidwerte traten aber auch in kleineren Städten auf.
Wir fordern die für Luftreinhaltung zuständigen Bundesländer und Städte heute parallel in Schreiben auf, die Messwerte zur Kenntnis zu nehmen und amtliche Messungen in diesen Städten zu beginnen.
Andreas Scheuer, der neue Verkehrsminister von der CSU, sieht die Bundesregierung indes auf einem guten Weg.
Keine Panik und keine Verbote, sondern Anreize und Maßnahmen und das konkret und schnell.
Bis 2020 sollen die Schadstoffgrenzwerte in den Städten eingehalten werden, kündigte Scheuer im Bundestag an. 107 Millionen Euro will die Regierung bereitstellen, um 28.000 Stadtbusse umzurüsten. Weitere öffentliche Fahrzeuge sollen folgen. Durch Software-Updates für rund 5,3 Millionen ältere Dieselfahrzeuge könne die Stickoxidbelastung um bis zu 30% reduziert werden. Und zwar bis Ende des Jahres. Das ist zu wenig, hieß es im Bundestag. Oliver Krischer von den Grünen forderte,
dass wir Hardware-Nachrüstungen bekommen, dass die betrogenen Dieselfahrer, die schmutzige Autos bekommen haben, obwohl sie saubere kaufen wollten, dass die endlich eine Hardware-Nachrüstung bekommen auf Kosten der Industrie.
Eine Forderung, die heute auch von der Linken und von der Regierungspartei SPD zu hören war. In etwa 70 deutschen Städten werden derzeit die Grenzwerte für Stickoxid überschritten. Hauptproduzenten des Reizgases sind Dieselfahrzeuge.
Es passiert nicht allzu häufig, dass sich der Bundesgerichtshof auf das Rechtsempfinden der Bevölkerung beruft. Aber im Fall zweier Kölner Autoraser hatte er es getan. Die hatten bei einem illegalen Rennen eine Radfahrerin zu Tode gefahren und waren dennoch mit Bewährungsstrafen davongekommen. Der BGH hob das Urteil auf. Heute wurden die beiden Raser erneut verurteilt und diesmal müssen sie ins Gefängnis. Jochen Hilgers.
Das Kölner Landgericht verhängte, wie viele erwartet hatten, Haftstrafen von 2 bzw. 1 Jahr und 9 Monaten gegen die beiden mittlerweile 24 und 25 Jahre alten Angeklagten. Ihre vor Gericht gezeigte Reue hielten nicht nur die meisten Prozessbeobachter, sondern offenbar auch die Richter für wenig überzeugend. Miriam Müller, die Sprecherin des Kölner Landgerichts, erläuterte im Anschluss an die Urteilsverkündung:
Als einer der Umstände wäre zu berücksichtigen gewesen, dass die Angeklagten eine besondere Reue gezeigt hätten. Das hat die Kammer jedenfalls bei einem der Angeklagten nicht gesehen und diese jedenfalls nicht als glaubhaft erachtet.
In abgelesenen Erklärungen hatten sich die beiden zum Beginn des Prozesses bei Mutter, Vater und Bruder der getöteten Radfahrerin zwar entschuldigt, der Todesfahrer äußerte sich danach aber kaum noch, wirkte gelangweilt und abwesend. Der zweite Angeklagte hatte sich demgegenüber um Kopf und Kragen geredet. Er sei in psychiatrischer Behandlung gewesen, sagte er vor Gericht. Wie oft, fragte der Richter. Kleinlaute Antwort: Einmal. Negativer Höhepunkt der Verhandlung war die Aussage der ihn behandelnden Psychotherapeutin. Sie hatte nach nur einer Behandlungsstunde ein umfangreiches Gutachten vorgelegt und darin festgestellt, dass der Angeklagte durch den Unfall und einen Medienkrieg gegen ihn an einer posttraumatischen Belastungsstörung, an Depressionen und Ängsten leide und der Suizidgedanken habe. Vor Gericht hatte der Angeklagte eher einen völlig empathielosen Eindruck gemacht. Nikolaus Gaseas vertrat als Nebenkläger die Familie der getöteten 19-jährigen Miriam. Für seine Mandanten war der Prozess eine schwere Belastung.
Es hat lange gedauert, aber nun ist zumindest in einem wichtigen Punkt Gerechtigkeit geschehen. Die beiden Angeklagten müssen ihre ohnehin milden Haftstrafen verbüßen.
Der Richter forderte die Angeklagten auf, die Urteile zu akzeptieren und keine Revision zu beantragen. Anwalt Gaseas meint, von dem Urteil gehe eine besondere Bedeutung aus.
Das Urteil sendet aber zugleich auch ein wichtiges Signal an die Raserszene. Es zeigt allen Rasern dort draußen, dass sie nicht auf Bewährung hoffen dürfen, wenn sie wegen ihrer unüberlegten Aktion Menschenleben gefährden oder gar töten.
Ob dieses Urteil die Raserszene beeindruckt, ist zumindest sehr fraglich. Als Zeuge sagte ein Polizist im Verfahren aus, der seit Jahren in der Szene ermittelt. Er sprach davon, dass die Zahl der Raserrennen eher ansteigen würde. Das war eine der ernüchternden Erkenntnisse des Verfahrens.
Unpünktlich, schlechte Informationen für die Kunden, Chaos, sobald es stürmt oder schneit. Richtig, wir reden über die Deutsche Bahn. Die hat heute ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Der Chef Richard Lutz ist neu. Die Probleme sind die alten, Johannes Frevel berichtet.
Die höchsten Fahrgastumsätze in der Unternehmensgeschichte und Rekordumsätze. Andererseits fährt wie in Leipzig bei Eis und Schnee kein Zug mehr. Die Deutsche Bahn bietet ein widersprüchliches Bild. Die größte Investitionsoffensive in der Bahngeschichte rollt. In diesem Jahr sollen die Netzinvestitionen von 7,5 auf 9 Milliarden Euro steigen. Täglich bundesweit mehrere hundert Baustellen bedeuten allerdings Abstriche bei der Pünktlichkeit, beklagt Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn.
Das muss nicht so sein. Ich kann natürlich einen vernünftigen Baufahrplan machen, wo dann eben auch drin steht, der Zug ist 20 Minuten länger unterwegs. Dann weiß ich, worauf ich mich einlasse, dann suche ich mir einen neuen Anschluss. Das geht. Nur wenn ich das unterlasse oder wenn ich hier zu großzügig bin und nicht die wirklichen Werte, die ich dann brauche, an Fahrzeitverlängerung einplanen, dann wird es kritisch.
Die wieder hohen Investitionen haben auch den Schuldenstand der Bahn spürbar steigen lassen auf 18,6 Milliarden Euro. Die neue Bundesregierung möchte ihre Klimaziele bis 2030 erreichen. Das geht nur, wenn der Straßenverkehr mit seinem Schadstoffausstoß abnimmt, bis dahin doppelt so viele Menschen den Zug nutzen und Fracht von der Straße auf die Schiene kommt. Fernzüge fahren schon heute komplett mit Ökostrom. Bahnchef Richard Lutz begrüßt den Kurswechsel der Politik.
Das Thema doppelt so viele Kunden aus dem Koalitionsvertrag erschreckt mich nicht. Ganz im Gegenteil, freut mich, weil es ja zeigt, dass wir mit dem Verkehrsträger Schiene Teil der Lösung sind, die sich die Politik da vorstellen kann. Und diese Entscheidungen, wenn das ernst gemeint ist bis 2030, können ja nicht 12 Jahre warten, sondern müssen jetzt angegangen werden. Und auf diese Gespräche und diese Entscheidungen freuen wir uns.
Bahnverkehr findet im Freien statt. Überflutungen, heiße Sommer, schlagartig kalte Winter. Die Bahn gehört zu den Branchen, die mit den Folgen des Klimawandels kämpfen. Potsdamer Klimafolgenforscher beraten den Konzern, was klimatisch auf die Bahn zukommt. Allerdings hakt es an vielen Stellen. Eis und Schnee legten erst kürzlich den Bahnhof in Leipzig still, räumt Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla ein. Offenbar wurden die Weichenheizungen nicht warm genug.
Da muss man nicht drum herum reden. Die zahlreichen Zugausfälle, die zu verzeichnen waren und mit erheblichen Verspätungen über das Wochenende verbunden waren, geben nicht den Qualitätsanspruch wieder, den wir haben. Deshalb haben wir uns bei unseren Kunden entschuldigt. Wir hatten zunächst Eisregen, wir hatten dann Schnee und dann hatten wir erhebliche Schneeverwehungen, die dann zu einer Vereisung geführt haben.
Im nächsten Jahrzehnt will die Bahn schrittweise wieder mehr Mittel- und Kleinstädte an ihr Fernverkehrsnetz anschließen. Dort fahren mitunter nur noch Regionalzüge privater Bahnkonkurrenten. Eine Folge: oft gibt es dort nicht mal mehr Fernzugtickets der Deutschen Bahn zu kaufen.
Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, nicht nur wegen der Tat, sondern auch wegen des Täters. In Freiburg wird im Oktober 2016 eine Studentin vergewaltigt und ermordet. Und der Täter ist ein Flüchtling, der sich noch dazu fälschlicherweise als minderjährig ausgibt. Das zuständige Gericht stand vor der schwierigen Aufgabe, die Tat zu bewerten, unabhängig von öffentlichen Debatten über die Herkunft des Angeklagten. Heute hat es sein Urteil gesprochen. Höchststrafe lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Zu den Reaktionen auf die Entscheidung Sebastian Bargon.
Als die Vorsitzende Richterin Hussein K. im Namen des Volkes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte, klatschten einige Zuhörer im Gerichtssaal Beifall. Auch in der Stadt zeigten sich viele Bürger erleichtert.
Ich finde das großartig. Gutes Urteil.
Wenn das anders ausgegangen wäre, dann hätte ich die Welt nicht mehr verstanden.
Das Urteil habe ich erwartet und ich finde es richtig.
Absolut in Ordnung. Was der Mann angerichtet hat, sieht man nicht ein, dass da was Milderes rauskommen soll.
Oberstaatsanwalt Eckhard Berger hatte in seinem Plädoyer eine lebenslange Haft nach Erwachsenenstrafrecht gefordert und aufgrund der besonderen Schwere der Schuld eine anschließende Sicherungsverwahrung. Obwohl die Kammer die Tat in Nuancen anders bewertet hat als er, ist er mit dem Urteil zufrieden.
Auch die Kammer hält den Angeklagten für sehr und wohl auch für dauerhaft gefährlich und hat mit ihrem Urteil eine Entscheidung getroffen, die dem Rechnung trägt und das damit rechnen lässt, dass der Angeklagte nicht in Freiheit entlassen wird, solange eine Gefährlichkeit besteht.
Auch der Anwalt der Opferfamilie, Bernhard Kramer, hält das Urteil für gerecht.
Das Ergebnis stimmt. Es ist der Mord festgestellt worden. Lebenslange Freiheitsstrafe ist verhängt worden. Was auch sehr wichtig ist, die besondere Schwere der Schuld ist anerkannt worden. Und das allein bedeutet, dass eben nicht nach 15 Jahren zu erwarten ist, dass es zu einer Freilassung auf Bewährung kommt. Und die vorbehaltene Sicherungsverwahrung ist, wenn man von Heranwachsendem ausgeht, rechtlich nur mal zwingend.
Sebastian Glate, der Pflichtverteidiger von Hussein K., will jedoch in Revision gehen.
Die Einlegungsfrist für die Revision ist relativ kurz, es ist nur eine Woche. Das heißt, man muss das Rechtsmittel einlegen, um dann die schriftlichen Urteilsgründe zu halten und dann letztendlich zu entscheiden, ob die Revision auch durchgeführt werden kann. Wenn ich nach Lektüre der Urteilsgründe zu dem Ergebnis komme, dass die Urteilsgründe so gut und so stimmig sind, dass ein Revisionsvorbringen wenig Aussicht auf Erfolg hat, dann wird man ein solches von vornherein aussichtsloses Rechtsmittel natürlich nicht führen.
Vor und während der Urteilsverkündung protestierte unweit des Freiburger Landgerichts die Jugendorganisation der AfD für ein schärferes Vorgehen gegen Flüchtlinge. Dieser junge Mann aus Freiburg zeigte dafür wenig Verständnis.
Weil die das für sich ausschlachten wollen politisch, weil sie da ihre rechte Propaganda auf diesem Fall aufbauen möchten. So. Und dann bin ich strikt dagegen, dass genereller Hass gegen Flüchtlinge geschürt wird durch solche Fälle.
Auch die Vorsitzende Richterin hatte betont, dass ein Straftäter auf der Bank säße und nicht die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.
Sebastian Bargon berichtete und das war's auch für heute im Echo des Tages. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.